Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai. Oh, die Woche war so lang. Aber es war ja keine Woche. Wir haben euch ja schon im ersten Teil, haben wir euch ja schon gesagt, dass wir das als unterwöchige Folge machen werden. Und jetzt machen wir einfach mal weiter mit der KoboCon, oder?
Ja, wir haben ja schon in der Folge am Montag gesagt, dass wir so viel Stuff, coole Sachen, coole Begegnungen, coole Spiele erlebt haben an dem gesamten Wochenende der KoboCon. Und ja, das hat jetzt einfach den Rahmen gesprengt, das alles in eine Folge zu hauen. Und deswegen fanden wir es einfach eine charmante Idee zu sagen, okay, wir hauen einfach zwei Folgen die Woche raus und wollen euch jetzt nicht eine Woche lang warten lassen, bis ihr den zweiten Teil unseres KoboCon-Recaps hört.
Ja, es ist halt immer so eine schwierige Entscheidung. Entweder du drängst dann alles zusammen, packst es zu dicht und erzählst, lässt halt viel mehr aus. Wir lassen ja so schon unglaublich viel weg und versuchen sehr kondensiert die Dinge zu erzählen. Oder du landest bei irgendwie einer 3-Stunden-Folge und dann beschweren sich aber auch wieder die Leute oder genug Leute, denen das dann halt einfach ein zu großer Brocken ist, um ihn zu hören, und dann muss man ihn in zu vielen Teilen hören und das ist halt auch ein bisschen nervig. Da denke ich, ist das so die beste Variante.
Ja, und am Ende machen wir es so, wie wir es wahrscheinlich einfach auch am besten finden, und klar, ne, Discord ist da. Gebt da Feedback, wenn euch das stinkt oder wenn ihr es anders wollt. Also da sind wir ja relativ offen für Feedback. Also sagt ja gern Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir mal direkt weiter mit unserem Recap, oder?
Na klar. Und so bin ich dann aufgebrochen zu Take Time.
Ja, hatten wir ja ursprünglich mal zusammen geplant.
Ja. Das 17 war ja auch Uhr, so eine, waren wir beide verabredet.
So eine Story, ja. Punkt 17 Uhr heißt es ja anscheinend auf der KoboCon.
Ja. Ja.
Du warst, glaube ich, dann mal ganz kurz bei mir im Raum und hast dann gesagt, du gehst schon mal hoch. Und wir waren ja so gerade in den letzten Zügen des Szenarios. Und dadurch, dass wir mit Max vs. Minions, also wir hatten keine weitere Runde geplant an dem Tag. Und Matthias hat es mir ja freundlicherweise erlaubt, stehen zu lassen von Freitag auf Samstag. Was ehrlicherweise schon eine Riesenhilfe ist, weil das schon viel Stuff ist, immer zum Einräumen und Abbauen und so. Und wir waren da mehr oder weniger in den letzten Zügen, haben das Szenario noch fertig gemacht. Du bist schon mal hoch. Und ich habe dann halt noch mit den anderen dreien dann das Max vs. Minions abgebaut und eingeräumt. Das dauert halt dann auch mal nochmal 10 Minuten. Und dann bin ich hochgekommen und dann war es aber schon zu spät.
Richtig, du kamst nämlich 5 bis 10 Minuten zu spät. Und das wird da sehr ernst genommen, weil es wurde dann auf die Uhr geguckt und der Kai kommt nicht. Gibt's jemanden, der hier mitspielen möchte? Hat sich jemand gefunden? Komme ich auch gleich noch zu. Vielleicht erstmal das grundsätzliche Setting. Also diese Take-Time-Runde, die fand im Foyer statt, da wo auch dieser Infopoint ist. Und das war dann auch das erste Mal, wo ich wirklich Kontakt mit diesem Foyer hatte. Und das ist auch eine ziemlich coole Nummer, weil da sind dann halt einfach so 5, 6 Tische aufgebaut, wo verschiedene Spiele liegen, die man dann spielen kann und wo es aber auch regelmäßige Erklärrunden gibt zu diesen Spielen. Also man kann es zwischen den Erklärrunden halt spielen und zu den Erklärrunden ist dann jemand da, der einem das Spiel erklärt, wie es funktioniert, wie man es spielen muss. Und das finde ich grundsätzlich eine ziemlich geile Nummer, das so zu machen.
Auf jeden Fall. Und man kann ja sogar noch dazu sagen, dass es quasi vorgelagert zu den Tischen, wo dann Spielrunden stattgefunden haben oder stattfinden konnten, war quasi ja eine riesen Spieleausleihe von Spielen, die der Matthias, also der vom Kobo-Kanal, quasi entweder von der Spieleschmiede vorher geordert hat, weil die vorher angefragt wurden in dieser Liste vor der Convention, oder hat er ja zum Beispiel auch gesagt, Frosted Games zum Beispiel hat ja auch einen Leviathan Wilds, einen Astronauts und einen Wanted Heroes, glaube ich, ja geschickt. Die lagen ja auch darum. Und dann hätte man sich halt entweder das ein oder andere Spiel erklären lassen können von den Jungs und Mädels hier vom Kobo-Kanal. Oder man hätte sich auch einfach da hinsetzen können und sagen können, hey, da ist ein Spiel, was mich interessiert. Keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber Dark Water lag da zum Beispiel. Ne, habe ich irgendwie Bock drauf, das jetzt mal zu spielen, und setz mich da halt an den Tisch und leg halt einfach mal los. Plus, fand ich es halt einfach extrem charmant, und dazu konnte man sich ja auch online eintragen, dass du wirklich so zu so Spielen wie Take Time, Toriki, was ja auch, glaube ich, auf der Empfehlungsliste für den Spielepreis oder Spiel des Jahrespreis nominiert wurde, Krakel Orakel wurde da gespielt, Nekojima wurde gespielt, ja auch 2 Spiele, wo wir schon Folgen zugemacht haben, oder keine Ahnung, Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft wurde, glaube ich, gefühlt am Tag 10-mal angeboten als Erklärrunde.
Unendlich viele Runden, ja.
Einfach eine coole Sache, dass so eine ja doch relativ kleinere Convention jetzt noch wie die KoboCon, dass es da der Matthias mit seinem Team geschafft hat, halt neben den ganzen coolen logistischen Sachen, die halt die Schule per se schon bietet und dass die Schüler halt da sind und da noch einen Service mitmachen und so, halt es auch noch geschafft hat, mal locker 5 bis 10 Spiele auf die Beine zu stellen, die dann noch von seinem Team erklärt wurden regelmäßig. Ich finde es einfach großartig.
Ja, und auch teilweise von ihm selbst. Also wenn man so ein bisschen Kobo-Fanboy war, dann hätte man mit Matthias die ein oder andere Runde, ich glaube, Schicksal der Gemeinschaft hat er ein paar Mal Erklärrunden gemacht, hätte man unter seiner Anleitung erlernen können. Und ja, ich habe gesagt, du bist nicht gekommen, ne? Also gab es einen Ersatzspieler. Und ja, aus dem Nichts habe ich da Rika kennengelernt. Rika Bünning vom Blog Monsterkönig ist sie. Und da haben wir uns ja danach noch eine Weile unterhalten, aber vielleicht erstmal zu Take Time. Haben also angefangen, Take Time zu spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gedacht, dass es so ein Kandidat ist für den Spiel des Jahrespreis. Aber ich verstehe, warum es nur auf der erweiterten Liste gelandet ist.
Ist es nicht.
Ist es nicht auf der Empfehlungsliste gelandet?
Ich glaube glaub nicht, oder? Ja, dann habe ich es vielleicht nicht richtig gesehen. Okay.
Aber selbst wenn nicht, also ich verstehe, warum es nicht in der Liste, in der Shortlist gelandet ist. Es hat schon Spaß gemacht. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat nicht Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber es ist dann doch ein bisschen eindimensional in seinen Mechaniken, finde ich. So, wir hatten ja so ein paar Spiele des Jahres, also gerade mit Sky Team und mit Bombbusters, wo wir auch gesagt haben, dass sich dann die Mechaniken so ein bisschen verändern bei Sky Team mehr als bei Bombbusters, finde ich persönlich. Aber bei Take Time passiert halt nicht viel. Es ändern sich so ein paar Bedingungen innerhalb dieser Ziffernblätter und ja, so das ein oder andere mehr oder weniger kommt dazu, aber nichts Elementares und so richtige modulare Veränderungen finden nicht statt. Es sieht wunderschön aus, finde ich, nach wie vor. Du findest es ja nicht, glaube ich.
Also da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also da war ich wirklich überrascht, weil du hattest dich, glaube ich, mit Benny oder mit wem hast du dich drüber unterhalten von Board Game Raccoon oder war es mit Dominik?
Ich weiß es gar nicht mehr, wer das war.
Du hattest dich mit irgendjemandem darüber unterhalten oder war es Kevin? Irgendeiner von den Verlagen auf jeden Fall. Und hattest, glaube ich, auch gesagt, ja, wir hatten da Take Time gespielt und sieht ja fantastisch aus. Und ich stehe halt so nebendran und denke halt so, aber warum? Weil also ich finde vom Artwork und her und von den Karten her, also das sind halt Uhren, die jetzt nicht krass spektakulär designt sind, klar. So von den Farben her finde ich es auch ganz nett.
Genau.
Das ist das eine. Und das andere, auf den Karten stehen halt Zahlen drauf. Aber da ist ja jetzt gar nichts groß drauf sonst. Deswegen, das konnte ich tatsächlich gar nicht so nachvollziehen, dass ihr so das Artwork so oder dass es so cool aussieht. Das konnte ich jetzt gar nicht so widerspiegeln, ehrlich gesagt.
Also ich finde halt dieses Abstrakte, diese Linien, die Bemalung von den Ziffernblättern und auch die Kartenrückseiten, finde ich, sieht schon hübsch aus. Es ist halt auch dann noch mit Goldfäden und mit silberfarbenen Linien durchzogen. Und also ich fand persönlich, dass es echt sehr hübsch aussah. Ziemlich edel, so ein bisschen zurückhaltend, nicht so krass bunt. Aber also mir hat es wirklich ganz gut gefallen.
Und nicht falsch verstehen, ich finde nicht, dass es ein hässliches Spiel ist oder so, ne? Ja. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es so krass herausgestochen ist für mich, so als wunderschönes Spiel. Das war jetzt für mich zumindest nicht so.
Ich muss halt sagen, weil wir das nicht so lange davor gespielt haben, wenn ich es dann halt optisch vergleiche mit sowas wie Bombbusters, sticht es für mich halt optisch halt schon heraus.
Ja, okay.
Ja, klar, wenn ich das vergleiche mit einem Arydia vom Spielmaterial beispielsweise, also klar, da kann es nicht mithalten. Oder wenn ich es mit Leviathan Wilds und diesen krassen Grafiken und diesen Figuren und alles oder mit einem Astronauts vergleiche, klar, da kann es nicht, ist es eine komplett andere Schiene, da auf der Ebene spielt es gar nicht. Aber wenn ich es halt so mit so Karten- oder Mystik-Spielen oder Rätselspielen vergleiche, dann finde ich es halt schon, spielt es in einer ganz hohen Liga mit für mich.
Ja, lässt sich sicherlich drüber streiten, aber ja. können wir, denke ich, einen Haken dran machen. Und Asche auf mein Haupt, du hast natürlich recht, es ist auf der Empfehlungsliste gelandet, okay. zum Spiel des Jahres.
Ich dachte, ich habe es gesehen, deswegen war ich mir relativ sicher, ja.
Ja, aber wie fandest du es denn? Also du hast ja jetzt ein bisschen gesagt, so hat Spaß gemacht, aber so generell, hättest du da nochmal Bock drauf und holen wir uns das irgendwie, schieße ich das mal für einen Zehner auf eBay und wir spielen es nochmal und machen eine Folge zu? Oder sagst du eher so, genug gesehen, brauchen wir nicht nochmal?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon Spaß damit und ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, es ist kein Spiel, für das wir die Zielgruppe sind. Aber ich glaube, dass es so in einer Runde, gerade deine Familienrunde zu Weihnachten zum Beispiel, oder halt auch meine Familie und meine Schwiegerfamilie, ich glaube, dass es da halt echt gut zünden kann, weil ich glaube, da macht es halt wirklich auch Spaß. Es ist relativ einfach reinzukommen. Die von Mechaniken her ist es ja keine Schwierigkeit und nichts Kompliziertes. Man muss ein paar Runden spielen, um sich so ein bisschen aufeinander abzustimmen, habe ich festgestellt. Damit man so, wenn man halt nicht so auf einer Wellenlänge ist, da hast du ja eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wir hatten so eine Runde, die sehr gedanklich divers war. Also es ist gar keine Aussage über die Leute, aber man muss halt in einer gewissen Art denken, damit man da ganz gut durchkommt. Und da muss man sich so auf ein Level einpegeln, dass man in ähnliche Richtungen denkt. Und wenn das einmal funktioniert, glaube ich, kann man mit dem Spiel richtig viel Spaß haben.
Aber würdest du jetzt sagen, gut, ne, du hast ja vielleicht so 7-8 Partien habt ihr vielleicht gespielt oder 7-8 Runden. Mhm. Würdest du sagen, es hat dich positiv überrascht oder negativ überrascht oder so, wie du es erwartet hast?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte niedrigere Erwartungen, weil so dieses Grundprinzip, man spielt irgendwelche Karten an Uhren aus und die einzige Prämisse ist ja, die Zahlen, Summen müssen am Ende ansteigen und ich habe es mir relativ langweilig vorgestellt und und dann hat man auch dieses Kommunikationsverbot generell, was ja auch immer ein bisschen schwierig, was wir ein bisschen schwierig finden, sagen wir es mal so. Von daher habe ich relativ geringe Erwartungen gehabt und die hat es übertroffen. Aber es ist jetzt nicht überragend für mich jetzt. Wie fandest du es denn?
Ja, ich war ja shame on me 10 Minuten zu spät, deswegen habe ich ja bei euch erstmal ein bisschen zugeguckt und habe es tatsächlich, ich habe bei euch vielleicht eine Viertelstunde zugeguckt und habe es tatsächlich nur durchs Zugucken auch dann relativ schnell gecheckt, habe dich ja mal zwischendurch ein, zwei Sachen gefragt. So, und dann hat sich herausgestellt, dass dann so nach und nach noch Freunde von denen kamen, die mit dir am Tisch gesessen haben, die mich dann gefragt haben, hey, hast du nicht Bock, mit uns auch eine Runde zu spielen? Dann habe ich mich, ja, das ist halt das Coole an der Kobocon halt auch, ne? Ich habe da halt gestanden und zugeguckt und die haben gesehen, vielleicht hat er auch Bock. Oder die hätten zu dritt sonst gespielt oder zu zweit und haben mich halt gefragt und habe ich halt mit denen auch, ich glaube, wir haben 5, 6 Runden auch gespielt, ein paar zu dritt, ich glaube so die Hälfte, 2/3 zu dritt und 1/3 haben wir tatsächlich auch zu zweit gespielt, war auch mal ganz interessant. Und also ich habe ja bewusst auch relativ wenig gespoilert jetzt, das machen wir ja jetzt meistens bei unseren Folgen, dass wir vorher so wenig wie möglich drüber sprechen. Aber ich muss sagen, ich fand's absolut geil. Also ich bin hier wirklich auch mit sehr negativen Erwartungen an das Spiel rangegangen. Hab ja, glaube ich, auch in unserer Essen-Folge letztes Jahr noch gesagt, als wir es damals gesehen hatten auf der Spiel, dass für mich es eigentlich kaum ein langweiligeres Brettspielthema gibt als Uhren. Ja, also
was ich gar nicht verstehen kann.
Ja, holt mich vom Thema her halt einfach gar nicht ab. Und dann habe ich ja auch eben schon gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich the most beautiful game of the year finde. Aber im Spielgefühl her und so, ich fand das geil. Also ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir das kaufen werde, einfach für einen 10er oder 15 Euro mal irgendwo gebraucht oder so, weil, also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich ein bisschen eine andere Erfahrung hatte als du. Ich habe bei euch auch ein bisschen zugeguckt und ihr habt ja relativ oft gefailt auch in den ersten Uhren. Und bei mir war es halt so, die, mit der ich gespielt habe, vor allem, das war ja so ein Mädchen in unserem Alter, ein bisschen jünger vielleicht, und noch jemanden, das hat halt direkt gepasst halt, ne, vom Spielstil her, wie du es eben beschrieben hast. Das, also wir haben die ersten 4 Uhren alle beim First Try, also ohne irgendwelche Fails geschafft. Mhm. Und das war schon cool, war ein cooles Gefühl. Also es fühlt sich sehr belohnt an, finde ich, wenn du dann auch innerhalb der Uhren progressst und so. Und selbst wenn du es mal nicht beim ersten Mal schaffst, dann halt beim zweiten Mal. Ich glaube, also von meinem Gefühl her, was ich bei euch gesehen habe, wird es dann irgendwann zu leicht, wenn du halt irgendwie 6, 7 Karten offen spielen kannst. Ja. Und also mich hat das komplett abgeholt. Ich fand das wirklich richtig cool. Also hat mir viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Ja, rudere ich gern zurück und sage, das, was ich befürchtet habe, ist nicht eingetreten. Im Gegenteil, mir hat es wirklich extrem viel Spaß gemacht.
Ja, cool. Und wenn du es jetzt aber mal, weil das ist ja die Riege, in der wir es in der man es betrachten müsste bei der Prämisse des Spiels des Jahres. Wenn du es in einer Reihe siehst mit Dorfromantik, Skyteam und Bombbusters. Kannst du verstehen, warum es nicht Spiel des Jahres geworden ist?
Absolut. Ja, für mich ist das auch kein Spiel des Jahreskandidat. Was nicht heißt, dass es mir keinen, also ne, ich habe ja gerade gesagt, mir hat es trotzdem enorm viel Spaß gemacht, aber es ist ja so ein bisschen, das The Mind kennst du, glaube ich, nicht, ne? Das Spiel.
Nee, habe ich nie gespielt.
Das ist halt vom Spielprinzip her so ähnlich, ne? Ich habe das ja auch hier, das sind ja auch nur 100 Karten, mehr ist das ja nicht, kann ich dir mal zeigen bei Zeit. Ist tatsächlich ja relativ ähnlich, nur mit ein bisschen mehr Bromborium außenrum mit den Uhren und so. Weil bei The Mind hast du halt auch 6 Karten auf der Hand und legst halt die Karten aus und musst immer, ich glaube, immer höher oder niedriger sein als die halt da liegt. So, und das wird halt alles vorher ausgespielt und so. Also es ist tatsächlich von der Mechanik her relativ ähnlich. Und für mich muss halt ein Spiel des Jahres, da könnte man wahrscheinlich jetzt auch stundenlang diskutieren, wenn ich auf die Zeit gucke, wie lange die Folge schon geht. Das ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt. Aber für mich muss halt ein Spiel des Jahres irgendwie neue Twists mit reinbringen. Ja, und das hat für mich Dorfromantik gebracht mit diesem cozy, ich lege eine Welt aus und habe so ein bisschen Legacy-Stuff noch mit drin, bis hin zu Skyteam, was für mich komplett unique war, auch mit den Mechaniken, und Bombusters eben schon auch. Und da fand ich halt Take Time nach wie vor ein gutes Spiel, aber halt nicht so, dass ich jetzt sage, es bringt so viel unique Twists mit rein von Spielen, die es vielleicht noch nicht gibt.
Ja. Also ich kann sagen, ein Satz, der an meinem Tisch gefallen ist, ist The Mind in Kacke.
Wirklich?
Ja, das hätte ich als Satz gefallen. Finde ich jetzt auch ein bisschen unfair. Also wie gesagt, ich bin mit niedrigen Erwartungen reingegangen, mir ging es da ähnlich wie dir und ich hatte schon Spaß, auch wenn wir viel gefailt haben, war es trotzdem, es war, dadurch, dass es ja auch so schnell runtergespielt ist, du hast ja so eine Runde auch ruckzuck gespielt, dadurch tut es auch nicht weh, wenn du verlierst, du hast da relativ wenig Invest in so eine Runde und deswegen kannst du da mal fluffig 5-6 Runden spielen, das funktioniert ja ganz gut.
Ja.
Und ich glaube ernsthaft, für so eine Anfängerrunde oder eine Gateway-Game-Runde ist das ein ziemlich geiles Spiel.
Das würde ich vielleicht zum Abschluss auch noch sagen, ja. Also Gateway-Game 100%. Also das spiele ich mit meiner Frau, mit meiner Family. Also das erkläre ich in 2-3 Minuten, kannst direkt mit der ersten Uhr loslegen. Also Gateway-Game würde ich sagen, definitiv perfekt, ja.
Ja. So, jetzt hatte ich aber schon gesagt, die Person, die bei mir dazugekommen ist, war Rika vom Blog Monsterkönig. Und als diese Spielrunde vorbei war, bist du ja an unseren Tisch gekommen. Sie hatte mich während der Spielrunde schon mal so angesprochen mit, wir hatten ja unsere bestickten Sachen, um als Koop-Kartell auch erkennbar zu sein, dabei. Und da hat sie mich drauf angesprochen und fand das so interessant. Und dann bist du noch dazugekommen, weil sie hatten einen Blog über kooperative Brettspiele und entwickelt Spiele, aber mit so einem pädagogischeren Ansatz, Kinderspiele und so weiter. Und versucht auch so ein bisschen in einem Community-Building so eine Gemeinschaft für kooperative Spiele aufzubauen. Und daraus hat sich dann die nächste interessante Begegnung gebildet. Da haben wir dann auch nochmal, also eine halbe Stunde, Stunde zusammengesessen und haben uns unterhalten und haben fast das Grillen verpasst, auf gut Deutsch.
Ja, stimmt. Ja, nee, war eine super, super nette Begegnung. Der kann ich auch nur empfehlen, ja. Die ist ja auch auf Instagram unterwegs mit dem Kanal Monsterkönig, hat da einen Blog und ist natürlich auch schon durchaus eher im seichteren Spieleuniversum, glaube ich, unterwegs. Ne? Das ist jetzt da, glaube ich, darf man jetzt kein Agemonia oder Hunter's AD oder sowas erwarten. Auch viel Kinderspiele, das hatte sie ja auch gesagt, aber auch viel Familienspiele und so. Und ich habe auch schon reingeguckt und finde das wirklich auch interessant. Und auch in dem Gespräch, gerade so mit diesem pädagogischen Hintergrund und so, könnte ja durchaus auch ein interessanter Interviewgast mal im Podcast sein. Ich finde, wir haben uns extrem gut unterhalten in der Stunde, die wir da geschnackt haben.
Auf jeden Fall. Und ist halt auch mal wieder ein anderer Ansatz, um an das ganze Thema ranzugehen. Und das ist ja das, was es auch dann immer interessant macht. Wenn man jetzt nur Leute trifft, die alle gleich wären, dann entsteht ja auch keine schöne, keine interessante Unterhaltung. Und dadurch, dass man halt immer wieder Leute trifft, die so in einem ähnlichen Bereich des Hobbys sind, aber dann doch was anderes machen, dadurch entstehen ja diese geilen Unterhaltungen, die wir in den letzten anderthalb Jahren immer wieder haben.
Ja, absolut. Aber jo, in The Aspect of Time, würde ich mal sagen, haben wir da uns ja fast eine Stunde verquatscht, wie du gesagt hast. Wir haben das Grillen fast dadurch verpasst. Das war natürlich schon auch richtig cool, weil das Wetter natürlich so gut war, haben wir quasi auf der Dachterrasse der Schule gegrillt. Klar, die Schule hat eine Dachterrasse.
Selbstverständlich.
Was
auch
sonst.
Neben der Cafeteria.
Genau, neben der Cafeteria mit wunderschönem Blick auf den Dom und so. Also wirklich, wirklich einfach ein cooles Setting da gewesen. Da haben dann die Leute, die Schüler ein bisschen da Salate auch gemacht und ja, wir haben ja vorbestellt auch und ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so selbes Grillen da quatschen. Es gab noch eine Tombola, die der Matthias organisiert hat, wo, ich muss mal sagen, roundabout 50 Spiele noch verlost wurden über Lose, die man halt eben zum einen bei der Registrierung bekommen hat und zum anderen dann, wenn du irgendwelche Bundles gekauft hast, ne, keine Ahnung, Tasse Kaffee und zwei Stückchen Kuchen oder so, hast noch ein Los gekriegt und konntest das quasi in so zwei Töpfe einwerfen, Kennerspiel, Expertenspiel oder Kinderfamilienspiel. Und dann wurde es da eben nach dem Grillen noch schön oben bei bestem Wetter. Da haben wir ja dann ein Bierchen getrunken, haben ein bisschen geschnackt.
Und wer hat gewonnen natürlich?
Beste Grüße.
Beste Grüße, Tim. Du Glückskind. Hat natürlich, ich glaube, er hat 3 Gewinnlose gehabt. Ne? 2 hat er dann verschenkt.
Ich glaube, er hatte schon ein paar mehr. Ich glaube, er hatte schon 5, 6 Lose und hat 2-mal gewonnen, glaube ich. Ja.
2-mal gewonnen. Ich dachte, er hat 3 Gewinnlose gehabt.
Hat er 3-mal sogar gewonnen? Kann auch sein.
Und hatte einmal sich ein Spiel geholt und die anderen hat er an die Leute drumherum so verschenkt, was ich auch einen super netten Zug fand.
Ja. Ja. Vielleicht noch eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, weil das auch, ich habe das gar nicht genutzt und habe das viel zu spät gecheckt, aber auch ein richtig cooler Service meiner Meinung nach. Wir hatten ja jetzt auch schon gesagt, dass quasi die Schüler des aktuellen Abiturjahrgangs da so ein bisschen supporten, was den Service angeht. Die haben ja da auch Kuchen mitgebracht und die Einnahmen fließen ja auch alle für die Abiturfeier, nehme ich mal stark an, dann da rein. Und was ich wirklich eine coole Sache fand, war, dass sie quasi, du hast an allen Tischen, wo du gespielt hast, einen QR-Code gehabt und den konntest du quasi scannen und konntest deinen Order quasi, also deine Bestellung über den Browser dann, wenn du den QR-Code gescannt hast, quasi direkt an das Service-Team der Abiturienten, Abiturientinnen schicken. Und die haben dann quasi da, keine Ahnung, dein Sandwich gemacht, deinen Gemüsesticks-Teller gemacht. Also auch das muss man lobenswert hervorheben. Es gab wirklich für vegan, vegetarisch, Fleisch, Fisch, irgendwie gefühlt alles. Und dann haben die dir das halt einfach in den Raum an den Tisch gebracht, wo du spielst. Finde ich einfach nochmal erwähnenswert, weil das so außergewöhnlich ist, meiner Meinung nach. Und einfach eine coole Nummer, finde ich, dass du einfach, ja, du musst nicht dein Spiel eigentlich gar nicht unterbrechen, wenn du was zu trinken willst, sondern scannst halt den QR-Code an deinem Tisch und bestellst, was du haben willst und dann bringen dir die Schüler das auch noch. Ja, und da hat natürlich jeder auch immer was in die Spendenbox noch reingeworfen und so. Das fand ich einfach nochmal erwähnenswert, weil es wirklich ein cooler Service war.
Auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nicht einmal genutzt, weil ich war manchmal auch ganz froh, wenn man dann da so an diesen Tischen gesessen hat, einfach mal aufzustehen, an den Schalter, also an diesen Tresen zu gehen, so ein paar Schritte sich die Beine zu vertreten und dann was zu holen und wieder zurückzugehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gebraucht, aber wenn man halt in so einer längeren Runde sitzt, ist das halt ein überragender Service.
Ja, ja, total.
Ja, und dann haben wir uns aber entschieden, also habe ich dir ja gesagt, hier, der Marcel von Mayako, der ist nur heute da, also nur Samstag da. Du musst dir das unbedingt anhören. Ich fand's wild, verrückt, viele Mechaniken. Ich hatte keine Ahnung, wie ich es dir beschreiben soll. Ich habe dich dann gedrängt, du musst da unbedingt hingehen. Lass uns da mal vorbeischauen. Du musst dir das anhören. Und dann sind wir hingegangen.
Ja, für mich war es ein lachendes und weinendes Auge, weil wir natürlich eigentlich geplant hatten, Samstagabend um 20:30 eine Runde zusammen Blood on the Clock Tower zu spielen. Das kann man ja hier auch nochmal erwähnen. Ja, für die es nicht kennen, ich hatte ja mal in so einer Gewinnspielfolge, glaube ich, so einen kleinen Exkurs gemacht, als ich da als Storyteller mal Blood on the Clock Tower ein paar Mal gespielt habe mit meinem Team auf der Arbeit. Das war schon cool und ich finde Blood on the Clock Tower ein großartiges Spiel. Social Deduction Spiel, so ein bisschen wie Werwölfe. Und da haben sie halt auch auf der KoboCon, ich glaube, 2 oder gar 3 Runden angeboten. 2 Einsteigerrunden und 1 Expertenrunde am Samstagabend. Halt auch eine coole Sache, ne? Da waren 3 Storyteller, du konntest quasi dich einfach hinsetzen und mitspielen. Und da ich das ja ganz cool finde und ja auch dir schon ein bisschen berichtet habe, auch abseits des Podcasts, wie cool ich das Spiel eigentlich finde, du kennst ja auch Werwolf und so. Und dass ich mir gewünscht hätte, dass wir es mal zusammen ausprobieren, weil mich deine Meinung dazu wirklich interessiert hätte, war es für mich so, ja, eigentlich hätte ich schon Bock, Blood on the Clock Tower zu spielen, aber eigentlich wollten wir auch noch so viele andere Sachen machen. Und so eine Runde Blood on the Clock Tower mit 10, 12 Leuten, 20, 30 Start, jo, da wären wir wahrscheinlich auch fast rausgekehrt worden, nehme ich mal stark an. Ja, deswegen war es so ein bisschen, okay, wir lassen Blood on the Clock Tower sausen und dafür, ne, gucken wir uns halt, sprechen wir halt ein bisschen mit dem Marcel und diskutieren mit dem ein bisschen, hören uns mal das Mayako an.
Ja, aber was daraus entstanden ist, ist halt der epischste Moment der ganzen KoboCon. Aber fangen wir ruhig an. Also wir sind dann runtergegangen und im Grunde hast du dasselbe gemacht, was ich 16.30 Uhr gemacht habe. Du bist hingegangen, ich habe mich mit hingesetzt und hast gesagt, ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was. Ich bin interessiert, erklär mir, was du hier machst. Und das hat er dann im Grunde gemacht.
Genau, ja, also wer das Spiel noch nicht kennt, Mayako, also Maya, wie die Maya in Mexiko, also M-A-Y-A und dann C-O, ist ein kooperativer Jungle Crawler, wie es glaube ich auf der Gamefound Campaign Page heißt. Ja. Und wir hatten auf unserem Discord auch, habe ich die Kampagne auch schon mal verlinkt und ich habe auch gesehen, dass, ja, ich glaube mittlerweile fast 20 Leute auch seitdem der Kampagne neu gefolgt sind und so. Also guckt euch das gerne mal an. Da ist jetzt noch nicht so krass viel Stuff drauf, aber ihr kriegt zumindest schon mal so einen groben Eindruck, was das Spielkonzept ist und was die Idee dahinter ist. Ja, und wie du sagst, ich hatte ihn halt so ein bisschen gefragt, so hey, was ist denn das eigentlich für ein Spiel? Was macht man denn hier so? Ohne, dass wir es jetzt irgendwie playtesten wollten, weil das hat er ja auch uns noch angeboten. Da haben wir gesagt, nee, komm, erklär's uns doch mal so ein bisschen von den Mechaniken. Was steckt denn da alles so drin und wie hängt denn das miteinander zusammen und so? Und den ersten interessanten Kniff fand ich erstmal, dass es kein Kampagnenspiel ist. Mhm. Ja, das hast du ja häufig bei Dungeon Crawlern, dass es eigentlich eher Dickschiffe, Kampagnenspiele sind. Und hier hast du zwar trotzdem ein Dickschiff, aber One-Shots, also quasi szenarienbasiert beziehungsweise Boss-basiert. Und so vom groben Ablauf her ist, dass wir quasi im Dschungel sind in Mexiko, so habe ich es jetzt verstanden. Und dass wir ja uns quasi auf so einer Map bewegen, auf so Tiles und versuchen quasi den, ja, die Götter auf unsere Seite zu bringen und versuchen dann am Ende quasi des Szenarios immer, wie in so ein, endet eigentlich immer in so einem Boss-Battle. Und die Modularität des Spiels kommt halt vor allem durch die Asymmetrie der Charaktere, den Aufbau des Boards und den Bossen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, 6 Charaktere, 4 verschiedene Bosse und verschiedene Setups, was die Map angeht. Also steckt schon einiges drin, auch an Komponenten und auch an Stuff, auch an Mechaniken. Und ich weiß nicht, vielleicht willst du noch ein bisschen tiefer reingehen oder wie hast du es gedacht?
Hast du die Artworks gesehen, die er schon entwickelt hat für die Maps?
Nee.
Weil die hat er mir mal auf seinem Tablet gezeigt. Sieht auch sehr interessant aus, sehr hübsch. Also so diese Texturen, die diese Map-Tiles haben sollen. Es ist halt, er ist unglaublich detailverliebt. Und er brennt für dieses Projekt halt komplett und ist unfassbar begeistert. Das hat mich halt komplett angesteckt und angezündet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn als Person richtig cool. Und ich hoffe für ihn, dass das mit diesem Projekt echt gut läuft. Also ich würde es ihm wünschen. Das ja. Erstmal vorgeschoben. Was ich mechanisch am interessantesten fand, ist halt diese Geschichte mit diesen Farben. Also man muss sich das so vorstellen, man kann Steine in verschiedenen Farben finden. In den Grundfarben, oh Gott, das war in Blau, Rot, Gelb, glaube ich, oder? Blau, Rot, Grün, keine Ahnung. Blau, Rot, Gelb, ich bin halt, was sowas angeht, Grundfarben, Komplementärfarben und sowas, bin ich so schlecht. Und aber man spielt auf so einem, also man nutzt einen Farbkreis, mit dem man spielt. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber man muss sich das so vorstellen, die Base von einer Figur, einfach mal um das Movement zu nehmen, die Base von einer Figur hat in zwei Richtungen weiß und in zwei andere Richtungen eine schwarze Seite. Und wenn man sich in die Seite mit weiß bewegen möchte, beispielsweise, muss man einen weißen Stein legen. Wenn man sich in die Seite mit schwarz bewegen, in die Richtung bewegen will, muss man einen schwarzen Stein legen. Wenn man die Figuren dann entwickelt, wird das bunter, wird es farbiger und dann muss man vielleicht eine von diesen Farben legen oder muss sogar, wenn man dann grün spielen muss, mischt man das zusammen aus blau und gelb und spielt so mehrere Steine, die man zwischendurch auch aufsammeln kann. Und somit funktioniert so ein bisschen dieser Farbkreis, mit dem man fürs Kämpfen braucht, den man fürs Craften braucht, den man für die Charakterentwicklung braucht. Also es sind sau viele Mechaniken, die dazu zusammenkommen. Man entwickelt seinen Charakter über ein Skilltree, über so ein Setzfeld, in dem man Skills einslotten kann. Man bewegt sich mit Farben über dieses Board hinweg. Man craftet sich Items, entwickelt die Items weiter, entwickelt Fähigkeiten auf diesen Items und alles mit so Farbsteinen. Und damit, das ist so eine dieser Grundmechaniken, mit denen dieses Spiel funktioniert. Und das fand ich schon für mich neu. Ich habe sowas noch nie gesehen und sau interessant. Eine sau coole Mechanik.
Ja. Ja, also es hat viele interessante Kniffe auf jeden Fall. Man muss natürlich dazu sagen, dass so die, was er jetzt dort hatte als Prototyp, ist natürlich noch prototypisch, wenn man das so sagen kann. Also das Material und so, ne? Da ist er ja gerade im Hintergrund dran. Man braucht
ein bisschen Vorstellungsvermögen, um das zu erschließen.
Genau, aber man, also wenn er das so erklärt, kann man sich das schon ganz gut vorstellen, so wo das Projekt hin möchte, ja. Und ich glaube, er hatte ja auch gesagt, dass wir da auch relativ offen auch hier im Podcast drüber sprechen können. Das haben wir uns ja rückversichert, dass das auch in Ordnung ist. Also er plant aktuell so mit einem Launch der Kampagne Q1, Q2 2027, also jetzt nicht irgendwie in ein paar Wochen. Ja, also es ist noch eher in der Frühphase, also im fünften Entwicklungsjahr jetzt, so wenn ich es richtig verstanden habe. Also ja. Frühphase ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Aber er wird auf jeden Fall auch für diejenigen unter euch, die auf der BerlinCon sind, die ja, glaube ich, im Juli ist, da ist er auf jeden Fall auch mit einem Stand wieder. Und er wird auch einen Stand in Essen haben, auf der Spiel. Da könnt ihr euch das auf jeden Fall auch mal angucken. Und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich so ein bisschen, also es ist natürlich schon so ein, so, ich habe es tatsächlich so ein bisschen Under Our Sun Vibes auch gehabt zwischendrin, weil es, also A, natürlich so ein bisschen vom Crafting-Element her, weil du auch so wie so ein, ja, wie so eine, nicht so eine Tabelle wie bei Under Our Sun hast, aber so ein, ja, so verschiedene, nennen wir es mal, Rezepte, wie du dann Sachen eben craften kannst mit den Ressourcen. Und es ist aber schon ein Ressourcenengpassmanagement. Ja, also es ist jetzt auch nicht wie bei, oder es ist ähnlich wie bei Under Our Sun, dass du halt eigentlich nie genug Wasser oder Ressourcen hast, um dir möglichst viel Stuff zu craften. Und das ist hier schon auch so. Ja, das hat er auch ganz klar gesagt, dass es jetzt nicht so gedacht ist, dass du einen Haufen Belohnung kriegst, einen Haufen Stuff kriegst, um dir Sachen zu craften und alles, was dazugehört. Das muss man sich schon einfach auch bewusst sein, dass es schon auch ein sehr anspruchsvolles Spiel, glaube ich, sein möchte, auch was so dieses Ressourcenengpassmanagement angeht. Hast du auch den Eindruck?
Auf jeden Fall. Und das hat er auch mal ganz explizit gesagt. Was ich dann aber wieder cool fand, ist, dass du diese Multi-Use von diesen Steinen hast, die du nutzt. Also wenn du Steine nutzt, um dich zu bewegen, hast du dann einen zweiten Schritt, in dem du genau diese Steine nutzen kannst, um sie auf verschiedene Wege zu nutzen. Einmal, um sie den Göttern zu opfern oder um damit deinen Charakter auszubauen. Also statt sie einfach nur abzuräumen und in den Beutel zurückzuwerfen, machst du dann mit den Sachen, also dein eigener Einsatz an Materialien bestimmt dann halt auch, wie du danach Dinge entwickeln kannst. So ein bisschen, das fand ich auch einen sehr interessanten Kniff. Da muss man halt mal gucken, wie das gerade mit dem Ressourcenmangel, stelle ich mir das auch, könnte das halt auch ein bisschen nervig werden, wenn man nie das hat, was man braucht, und um es dann zu spielen oder vielleicht extra das spielt, was man braucht, statt das, was man machen sollte und so. Aber das ist, geht schon viel zu weit. Dafür ist das Spiel noch zu früh im Entwicklungsstadium, um sich darüber ernsthaft Gedanken zu machen, von meiner Seite aus. Er muss das, ich nicht.
Genau, wobei er ja trotzdem, also Marcel auch gesagt hatte, dass er schon soweit eigentlich alles ready hat, auch mit der Anleitung und so ist alles eigentlich schon mehr oder weniger safe. Klar, ja. Hier und da wird es sicherlich noch Adjustierungen geben, auch basierend auf vielleicht auch auf Feedback, was wir gegeben haben, wer weiß. Weil vielleicht, um auch mal ein Feedback zu geben, was mir nicht so gut gefallen hat oder was ich ein bisschen versucht habe zu, ja, so anzusprechen und zu kritisieren, sage ich mal, war schon auch so dieses Thema Heldenzug. Ne, da, wir hatten ja auch jetzt, glaube gestern, als wir Phantom Epoch gespielt haben, hatte ich dir auch schon mal gesagt, ja, dass ich, und das kann einfach auch mein subjektives, persönliches Ding sein, dass ich halt, wir hatten jetzt so viele Spiele in den letzten Monaten, wo du als Charakter spielst und halt zwei Aktionspunkte hattest. Ne? Ich erinnere mich da auch immer noch gern an Agemonia, wo du halt einmal diese Aktion hattest, die halt vorgegeben war, und dann hast du eine Aktion pro Heldenzug. Eine einzige Aktion, die du dann frei auswählen konntest, wo du auch gerade am Anfang in den ersten Szenarien doch relativ limitiert warst. Und hier ist halt auch wieder ein Aktionspunktesystem. Du hast zwei Aktionen. Klar, du kannst, es gibt, glaube ich, eine größere Varianz an verschiedenen Aktionen. Jetzt roundabout sagen so 7, 8 verschiedene Aktionen. Und da muss ich sagen, das ist für mich immer so ein Ding, was ich zum Beispiel an Phantom Epoch so gut finde, ja, weil da hast du eben auch ein Aktionspunkte-Management-System, was aber quasi anders funktioniert. Da werden wir ja dann in der Folge noch genauer drüber sprechen, aber halt eher ein kartengetriebenes System, was ich halt viel cooler finde, weil es so viel mehr Abwechslung und Varianz gibt im Spiel. Und das hatte ich mir auch so ein bisschen versucht rückzumelden, dass ich halt so, also meiner Meinung nach ist halt so ein Kritikpunkt gewesen, von meiner Seite zumindest, dass, ja, dieses, du hast zwei Aktionspunkte und kannst halt, ne, dann ist der nächste dran. So, und dann spielst du das Ding zu viert und dann, ich weiß nicht, für mich ist es halt, fühlt sich das sicherlich nicht geil an auf lange Zeit. Also das wirkt meiner Meinung nach dann relativ schnell repetitiv.
Wobei das jetzt natürlich alles Aussagen sind, die wir treffen, nur von dem Spiel gehört zu haben. Also wir haben nichts gespielt, wir haben auch keine Spielzügen zugeschaut, wir haben nur uns einfach interessiert über das Spiel unterhalten. Aber das ist noch nicht der epische Moment, der entstanden ist, denn der ist dann daraus geboren, mehr oder weniger. Du hast ja gesagt, es gab diese drei Blood on the Clock Tower Runden und ich glaube, da waren halt sehr viele Leute, was dafür gesorgt hat, dass die ganzen Brettspiel-Verlagsleute, die da waren, so ein bisschen Leerlauf hatten. Und wir saßen halt da, haben uns mit Marcel unterhalten über sein Spiel und dann kam einer nach dem anderen dazu. Das fing dann an mit Benny, dann kam Victor dazu, dann kam Dominik dazu und dann hat sich so eine, waren wir Zeugen, wie sich so eine Runde entwickelt hat, wo sich drei Leute, die schon Spiele rausgebracht haben und eine Person, die ein Spiel rausbringen möchte, so ein bisschen unterhalten haben über Insights aus der Industrie, über Insights aus Produktionsstätten, aus woran muss man denken, was muss man machen. Also ich hätte am liebsten ein Mikro hingestellt und hätte das ganze Ding auf in eine Folge gepresst und rausgebracht.
Ja, da habe ich mich auch im Nachhinein geärgert, dass also theoretisch könnten wir alleine darüber wahrscheinlich eine eigene Folge machen, über alles das, was da so diskutiert wurde und so, weil es war so, klar, wir hatten auch Spaß ohne Ende, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, für Marcel war es vielleicht nicht die ganze Zeit Spaß, weil er sich natürlich, ne, er musste sich natürlich so ein bisschen Feedback und Kritik stellen, auch von, nicht nur von uns, sondern eben auch von, ne, hier Benny, Dominik, Victor von Dungeons of Doria und so. Aber das war schon wirklich episch, ja. Also das, ich glaube, das kommt jetzt hier gar nicht im Podcast so gut rüber, aber also, ne, das, diese ganzen Diskussionen so und ich glaube trotzdem war es für Marcel jetzt, der ja das Majako-Spiel macht, glaube ich, trotzdem hoffentlich sehr wertvoll, weil er, glaube ich, A, natürlich auch ein bisschen was gelernt hat von so Leuten wie Victor, der halt jetzt irgendwie in seiner zweiten Reprint-Kampagne ist von Dungeons of Doria, was ja sehr gut ankommt. Oder jetzt auch Dominik, der gerade mehr oder weniger in dem Prozess ist, dann auch ein Spiel auszuliefern. Benny, der wieder von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Blickwinkel herkommt und so. Und es war einfach super spannend, da so ein bisschen zu lauschen und einfach diesem Flow so ein bisschen zu folgen. Ich fand das, ja war enorm spannend.
Und die Leute haben halt so verschiedene Rollen eingenommen. Also es gab dann Victor, der halt diese Hilfestellung und Kontaktvermittlung und wende dich mal an dahin und wende mich dich mal dahin. Das musst du bedenken. Und hier ein Whiteprint und dann ein Blueprint und das muss da, da ist da ein Pferdefuß und dann musst du darauf achten. Gleichzeitig ein Dominik, der Mechaniken, die wir besprochen haben, ich sage nur Sichtlinienmechanik, komplett steil
gegangen. Da ist er völlig eskaliert, wirklich.
Und halt da so ein bisschen auch seinen Blick auf die Dinge mit reingeworfen hat. Und gleichzeitig hast du ja mit einem Benny, der ja sehr in einem anderen Art der Brettspielwelt steckt als die anderen, der ja sehr in eher die kleineren Spiele dafür höhere Stückzahlen und da halt sehr auch auf diesen Kostenaspekt, also ein Satz, der sehr häufig gefallen ist, ist der Buchhalter in mir. Ne? Und der halt dann auch mal den Aspekt, der glaube ich, den man aber auch nie vergessen darf. Also es macht halt einen Unterschied manchmal, ob du eine Karte mehr oder weniger rausbringst, nur um mal einen kleinen Aspekt aufzugreifen, ob dein Spiel eine Karte mehr oder weniger hat, weil das entscheidet, ob du einen Standsbogen brauchst oder zwei Standsbögen brauchst für einen Kartensatz. Ja. Und so Sachen, die man dann beachten muss, die man ja nicht weiß, wenn man das noch nie gemacht hat. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt war es für Marcel vielleicht in dem Moment hart zu ertragen, weil er sich durchaus deutlicher Kritik auch stellen musste oder halt auch deutlich gesagt bekommen hat, wo, oder es fühlte sich vielleicht für ihn so an, weil das Empfinden hatte ich teilweise, als wenn man ihm klar macht, dass er noch sehr grün hinter den Ohren ist dafür, was er davor hat. Aber ich glaube, dass es ihm halt auf lange Sicht unglaublich viel bringen kann. Es ist halt wahres Gold aus so einer Erfahrungsquelle, wie er da vor sich hatte, das Beste für sich rauszuziehen.
Absolut. Trotzdem muss man natürlich sagen, also so nachdem wir da, weil die Diskussion ging ja wirklich lange, ne? Also wir haben ja da wirklich, also fast 3 Stunden, würde ich sagen, über 2,5 Stunden, glaube ich,
ja,
haben wir da ja auch da in dem Raum gesessen und haben ihn da ja mehr oder weniger belagert die ganze Zeit. Jo, ich bin schon auch bei dir, ja. Ich glaube, dass das schon für ihn hoffentlich auch, dass er da seine Lessons learned draus ziehen kann und dass er damit quasi gestärkt in ein erfolgreiches Projekt gehen wird, was er sich da vorgenommen hat. Ist ja wirklich ein ambitioniertes Projekt, das muss man ja wirklich sagen. Also da ist ja wirklich auch, er plant ja wirklich auch alles, ne? Er plant Double-Layer-Player-Boards, am besten noch 3D-Tere, es soll Acrylic-Standys, aber auch Miniaturen geben. Und ne, das sind so, also gerade so content-technisch auch einfach viel und will, aber hat aber natürlich trotzdem die Ambition, dass es ein, vom Preispunkt her auch ein zugängliches Spiel wird. Und das, darum hat sich ja die Diskussion auch so ein bisschen gedreht, ne? So, ist es realistisch, mit dem ganzen Stuff, den das Spiel soll, einen zugänglichen Preispunkt zu erreichen? Und wenn er das nicht will, dann ist es ja auch totally fine. Und ich glaube, ne, gerade so mal so ein Kostenvoranschlag, das war ja auch so das, was Victor von Dungeons of Doria so ein bisschen öfters angeboten hat, da mal Kontakte zu geben, so mal einen Kostenvoranschlag sich zu holen. So, was kostet mich das eigentlich, das Ganze in der Produktion pro Stück am Ende des Tages? Und wie gesagt, ich habe schon die Hoffnung, dass das für Marcel hilfreich war. Man muss aber trotzdem auch dazu sagen, das hat er ja auch ganz offen gesagt, ihm ist es, glaube ich, auch gefühlt Wurst. Also er wird damit kein Geld verdienen, das ist, denke ich, relativ klar geworden. Und ihm ist es gefühlt auch egal, ob er da vielleicht auch nochmal selbst in Eigeninvest gehen muss. Hauptsache, das Spiel kommt raus und Leute haben Spaß daran. Und das finde ich schon auch irgendwie eine coole Einstellung, ja, weil er hat sich das halt einfach so in den Kopf gesetzt und hat da wirklich eine coole Idee gehabt, auch mit einem meiner Meinung nach sehr unverbrauchten Setting, also so Maya, Aztekenkultur und so, hat man jetzt auch noch nicht in vielen Brettspielen gesehen, von daher, das fand ich auch cool. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass, also A, dass er da viel mit rausgenommen hat, aber B, dass er auch trotzdem seinen Weg weitergeht. Und wie gesagt, da stecken viele coole Kniffe drin. Und ich drücke ihm auf jeden Fall alle Daumen, dass das auf jeden Fall erfolgreich wird.
Ja, also er darf sich da auf jeden Fall nicht entmutigen lassen. Und er ist ja auch kein Idiot, er ist ein schlaues Köpfchen und ich denke, er kann da ganz gut für sich rausfiltern, was für ihn eine interessante Info ist und was vielleicht halt ein nett gemeinter Hinweis ist, aber ihm vielleicht auch egal ist. Und dann auch zu Recht egal ist. Also niemand soll sich seinen Traum kaputt machen lassen von zu sehr durchdenken. Alles gut.
Ja.
Und das wollte da auch niemand. Ich glaube, auch niemand in dieser Runde hat es irgendwie schlecht gemeint mit ihm. Ich glaube, das war wirklich ausschließlich positiv gemeint, um ihm zu helfen und so auch Denkanstöße zu liefern.
Absolut. Nee, auf jeden Fall. Ja, von daher, wir hatten auf jeden Fall ja auch mit ihm Kontaktdaten ausgetauscht, haben jetzt auch schon ein paar Mal geschrieben. Und wie jetzt schon vorhin gesagt, ne, das Spiel soll Q1, Q2 2027 auf Gamefound launchen. Kampagne ist schon draußen, die werden wir auf jeden Fall in die Shownotes hauen. Guckt euch die gerne mal an, followt die Page. Und wir haben auch schon gesagt, wenn das Spiel vielleicht mal, ne, wenn es mal ein Prototyp gibt, den wir vielleicht auch mal spielen können oder ein Szenario oder wir machen mal ein Interview, vielleicht eher so Richtung, ne, eher näher getaktet an die Gamefound-Kampagne, wenn die live geht. Das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil er ist wirklich auch ein geiler Typ, muss man wirklich sagen, ein super cooler Typ.
Auf jeden Fall. So, aber dann war es 23 Uhr, glaube ich, und wir hatten aber noch ein Versprechen offen. Wir hatten ja noch Kevin versprochen, dass wir bei Gaia Games ihr seinen neuen Prototypen spielen. Und er hatte ja auch sehr viel Interesse dran, dass wir den spielen. Den haben ja den ganzen Tag über verschiedene Leute gespielt und haben auch Input gegeben. Der war einfach offen da und man konnte den jederzeit spielen. Der heißt Paleogon. Und wenig Überraschung, es gibt da durchaus Überschneidungen zu Ecogon. Es spielt halt in einem anderen Setting. Wir sind in der Jurazeit und ja, im Grunde bauen wir auch Lebensräume auf. Es gibt ein paar interessante Kniffe, die es abheben von Ecogon. Wo er auch auf Feedback aus der Community reagiert hat und einfach Dinge umgebaut hat. Es gibt ein bisschen eine Komplexitätserleichterung, weil er das Spiel ja ab 8 zugänglich machen möchte. Und ich finde, wir haben es ja dann gespielt, ich finde auch, wenn man Ecogon von den Regeln her kennt, ist es überhaupt kein Problem, Paleogon zu spielen. Und irgendwann, ich weiß nicht, möchtest du noch zum Spiel sagen, bevor wir zu der Prämisse kommen, weswegen Kevin mit uns unbedingt darüber sprechen wollte?
Ja, was ich ja auch ihm rückgemeldet hatte, war auf jeden Fall A, dass ich es vom Design her einfach viel, also deutlich stimmiger finde, weil die Kriterien, die dann verschiedene Tiere und oder Pflanzen eben brauchen, farblich gedruckt sind und nicht schwarz-weiß wie bei Ecogon. Das heißt, also es war einfach alles viel visueller und einfacher lesbar. Und ich habe ihm ja auch rückgemeldet, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das, was für meinen Sohn ist, der jetzt 7,5 ist, ja. Von daher passt das mit der Zielgruppe ja auch echt ganz gut, weil das so ein bisschen, er hat ja auch gesagt, ne, dass sie quasi, dass ihr Ziel war, die Mechaniken von Ecogon ein bisschen zu streamlinen, ein bisschen simpler zu machen, ein bisschen zugänglicher zu machen. Und ich finde, das ist ihnen auf jeden Fall gelungen und sie planen ja damit auch ins Crowdfunding zu gehen.
Ja. Und es ist halt, es hat halt so ein paar visuell ganz tolle Sachen, die sie sich so denken. Also es hat halt auch, es ist in der Yoga-Zeit, also man hat auch ein bisschen Dinos dabei, was ja für Kinder ganz cool ist. Man hat so ein bisschen prähistorische Pflanzen und Tiere dabei. Sie versuchen, weil es ja Erdzeitalter sind, in denen man dann spielt, diese Bohnen als Ziel oder als Punktemarker zu ersetzen durch Spielplatzkies. Da arbeiten sie gerade noch an der Zulassung oder an einer Spezifikation, um das zulassen zu können, um die Altersgrenzen halt zu erreichen. Das sind halt alles super Ideen, von denen er so gesprochen hat. Und das macht das Spiel für mich schon wieder super interessant, um wenn es dann rauskommt, mal darüber zu reden. Aber dann hat er sich ja irgendwann zu uns gesetzt und hat so ein bisschen mit der Sprache rausgerückt. Was nämlich auch so ein bisschen im Hintergrund steht, ist, dass sie darüber nachdenken, da so ein Kampagnenspiel draus zu machen und eine Kampagne dazu zu entwickeln. Und sie haben halt keine Erfahrung großartig mit Kampagnen spielen und Kampagnendesign und haben uns gefragt, ob wir sie da nicht supporten können dabei. Und nochmal, das ist so absurd für mich immer noch zu erleben, weil ich bin halt auch nur irgend so ein Dude, der da sitzt, ein paar Brettspiele spielt und in so einem Mikro redet. Aber ja, wir haben halt auch einen gewissen Erfahrungsschatz und die kommen in Kontakt. Und wir haben ja dann auch gesagt, dass wir da gerne uns ja einbringen wollen würden.
Absolut. Und mir hat das Paleogon auf jeden Fall im Prototypen auch sehr viel Spaß gemacht und finde, bringt ein paar neue coole Kniffe mit rein, macht ein paar andere Sachen ein bisschen simpler, was ich auch nicht verkehrt finde. Und das mit einem hintergelagerten Kampagnenmodus, der vielleicht eine coole Story erzählt. Und das haben sie ja bei Ecogon schon wie so eine Art, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, so ein Artenbuch quasi, wo jedes Tier nochmal abgebildet ist und eine kurze Erklärung dazu und so. Also das kann hier schon cool funktionieren, ja. Und ich meine, gerade was Kampagnenspiele angeht, da sind wir natürlich schon auch, ja, Experten in Anführungszeichen, weil wir ja auch einiges an Kampagnenspielen wegspielen. Und haben wir ja auch schon gesagt, ne, wir hatten ja mit ihm jetzt auch ein bisschen Kontakt nochmal danach, haben wir ja gesagt, dass wir vielleicht mal irgendwie einen Videocall machen abends irgendwann und einfach mal ein bisschen darüber zu quatschen, ein bisschen zu brainstormen und dann mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ja, ich bin da auf jeden Fall sehr offen für und ich finde einfach, das kann ich jetzt hier einfach nochmal betonen, dass der Verlag ist halt einfach cool. Ja, gefällt mir richtig gut.
Ja, es hat ja auch an dem Abend schon aus uns rausgesprudelt. Wir haben ja dann mit Ideen so ein bisschen gebrainstormt und um uns geworfen. Wahrscheinlich haben wir auch Kevin an der Stelle ein bisschen überfordert, weil er auch gar nicht den Kopf an der Stelle dafür hatte. Aber ich hätte halt auch schon Ideen im Kopf, wie man da was Cooles draus machen könnte, weil ich grob eine Idee hätte, wie ich es gerne spielen würde. Das ist halt subjektiv geprägt, klar. Aber wenn ich Spaß dran habe, werden andere auch Spaß dran haben.
Diese Diskussion hat sich ja auch cool entwickelt. Ne? Es kam ja dann, ich glaube, viertel vor Mitternacht kam ja dann noch jemand zu uns an den Tisch. Das war quasi der Freund von der, mit der ich Take Time gespielt hatte, der irgendwie gesagt hatte, er liebt Ecogon abgöttisch und könnte das eigentlich den ganzen Tag spielen. Und hat ja da auch noch einiges an Feedback gegeben mit uns zusammen, wie so eine Kampagne aussehen könnte, was für Events passieren könnten und ne, so diese ganzen Kniffe. Das hat auch einfach wieder Spaß gemacht, da einfach ein bisschen zu brainstormen, ein bisschen zu quatschen und ja, wie gesagt, halt heute das auch einfach im Podcast zu teilen, macht schon wieder Spaß.
Ja. Und dann, ich überlege gerade, von 10 bis Mitternacht ist dieser Tag halt auch schon wieder verflogen wie im Flug. Also 14 Stunden und der Tag war viel zu kurz gefühlt.
Ist echt so, ja.
Und dann wurden wir rausgekehrt zum zweiten Mal. Also nach Freitag wurden wir auch Samstag rausgekehrt.
Ja.
Und dann wieder dasselbe. Ich habe dich zum Hotel gebracht, bin wieder heimgefahren, war um, ja, wieder knapp 2:45 zu Hause. Und am nächsten Tag ging es schon um 10 los, was für mich hieß, noch früher loszufahren.
Ja, okay, stimmt, ja.
Das schlaucht halt so ein bisschen an so 3 Tagen am Stück, aber das ist okay, es ist ein Hobby und wir machen es gerne. Also wieder rein ins Auto, wieder los, wieder dich abgeholt. Um 10 standen wir vor der Veranstaltung. Und da hatten wir auch eine Vantage-Runde geplant, direkt zum Start. Und zwar gleich um 10, ne?
Genau, um 10. Und das war so ein bisschen das, was du vorhin schon gesagt hast. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt mit diesen Taskcards, wo du dich vorher ausgefüllt hast. Bei Vantage wusste man jetzt halt nicht, hat da noch jemand Bock drauf, kommt da noch jemand, weil am Sonntag ja auch schon relativ viele abgereist waren. Das hatte ja Matthias auch schon gesagt. Deswegen waren wir da halt nur zu zweit. Wir haben ja schon auch gesagt, hey, wenn wir zu zweit sind, dann spielen wir es halt trotzdem. Und wir haben ja dann noch ein bisschen gewartet, ich glaube bis 22:45, bis wir dann gesagt haben, okay, dann starten wir halt jetzt, weil wir es halt schon geplant hatten, ja beide auch Bock drauf hatten. Und dann ist mir ja so noch so ein bisschen eingefallen, dass ja der Dominik ja auch auf dem Discord vom Matthias geschrieben hat, dass er auch Bock hätte, mal Vantage zu spielen. Und dann sind wir quasi einfach umgezogen in den Raum von ihm. Er hat seinen einen Tisch abgebaut, weil er hatte ja zwei Tische, wo das Neon Hope geshowcased hat. Und haben dann quasi mit ihm ja so ein bisschen eine Vantage-Runde angefangen, was ehrlicherweise ein bisschen schwerfällig war, weil dann parallel noch jemand natürlich bei ihm an einem Tisch saß, der dann noch kam und da Neon Hope erklärt bekommen wollte. War aber auch fein, würde ich sagen, oder?
Aber war auch mal interessant, halt so einen Blick von jemandem. Dominik ist ja einerseits jemand, der diese tollen Geschichten und Stories schreiben kann, aber auch jemand, der durchaus mathematisch-analytisch an Spielkonzepte herangehen kann. Und war auch mal interessant, so seine Gedanken dazu zu hören, wie er so halt analytisch an Vantage und an die Mechaniken herangeht und was sich vielleicht jemand bei was gedacht hat und so. Also war mal ein cooler Blick auf das Spiel, auch wenn es ein bisschen sperrig war und es mir auch für ihn leid tat, weil er sich ja auch drauf gefreut hatte, aber durch die Unterbrechung, glaube ich, auch nicht so richtig reingekommen ist in das Story-Erleben.
Absolut, ja, und also wir werden ja sowieso über Vantage eine Folge machen, deswegen, wir haben ja vorhin schon ein bisschen länger auch drüber gesprochen. Jo, ich würde sagen, da können wir eigentlich einen Haken dran machen, oder? Wir haben ja dann auch eigentlich bei die Intention, dass, weil Dominik musste ja dann auch mittags los, ich glaube um eins, weil er nach Hause wollte wieder, hat dann da seine Tische abgeräumt und dann war es aber ja so, dass wir gesagt haben, komm, wir spielen zu zweit noch ein bisschen weiter. Das geht ja bei Vantage ehrlicherweise ganz gut, dass du einfach einen Charakter rausnimmst dann. Und dann kam ja Matthias zu uns vom Kobo-Kanal und hat sich ja ein bisschen zu uns gesetzt und hat gesagt, hey, wollen wir jetzt mal ein bisschen ein schönes Quatschen? Sonntags ist es immer ein bisschen ruhiger, da habe ich eher mal Zeit. Und das haben wir ja dann auch genutzt. Ja. Da haben wir dann noch so fast eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihm ein bisschen gequatscht. Ne?
Ja, einfach über Gott und die Welt, über die Situation in Sachsen-Anhalt, an den Schulen, in der Schule generell, zu der KoboCon im Speziellen und wie das da vielleicht weitergeht oder nicht weitergeht und was sich vielleicht verändern könnte oder muss und auch einfach mal so privat, ohne dass es um Brettspiele geht, einfach auch so zwischenmenschlich, einfach mal schön miteinander reden. Das hat auch gut getan mal, muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut. Ist ja auch einfach ein mega sympathischer Typ. Ja, das haben wir ja im Interview damals schon gemerkt. Wir haben ja auch letztes Jahr auf das Spiel getroffen. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wie du gesagt hast. Das war jetzt gar nicht irgendein spezifisches Thema, sondern klar haben wir auch mal gefragt, ob er happy ist, so wie es abgelaufen ist. Und ich glaube, das hat er bejaht. Kann man ja wirklich auch sagen, das ist alles in allem wirklich eine extrem runde Veranstaltung war. Es hat wirklich alles funktioniert. Klar, hier und da kann man sicher noch ein paar Sachen feintunen, aber da haben wir ja so ein bisschen drüber geschnackt und dann. Genau, also ich würde jetzt da gar nicht so viel weiter ins Detail gehen.
Genau.
War einfach noch ein nettes Gespräch mit ihm. Nochmal eine coole Möglichkeit, dann einfach nochmal sich ein bisschen auszutauschen. Aber über eine letzte Sache in der Folge müssen wir dann doch noch reden.
Ja, wir hatten noch eine Spielerunde. Wir hatten ja 14 Uhr uns vorgenommen, Kanata zu erschließen. Und haben uns da auch super drauf gefreut, weil wir beide, glaube ich, ziemlich hyped sind, auch von der Geschichte hinter dem Spiel, von dem Spieleentwickler, der sich auch super freut und super reagiert und präsent ist und immer wieder sich auch dafür interessiert, wie wir Dinge erleben und empfinden und so weiter. Und ja, wir hatten eine Spielerunde eingetragen, 14 Uhr, so. Und wir saßen halt mit Matthias da, haben uns unterhalten und da kam der, oh Gott, Mann, Lebensgefährte, Freund, weißt du das?
Ich glaube, ein Mann von der Ina, mit der wir am Freitag Vantage gespielt haben, ne, der Henning.
Genau, der kam halt dann rein und sagte, ah, hier, ich bin da für die Kanata-Runde, die bietet ihr doch an. Und die hatten wir eigentlich in einem ganz anderen Raum angeboten, weil wir waren ja umgezogen für Dominik in seinen Raum. Und da habe ich gesagt, ja klar, da fangen wir jetzt an. Ich hole schnell das Spiel, da bauen wir es gerade hier auf. Wir sind ja eh gerade in dem Raum und Dominik war zu dem Zeitpunkt schon abgereist. Zwei Tische waren frei, alles gut. So bin ich hinter in den Raum gegangen, wo es eigentlich hätte stattfinden sollen. Saßen da zwei junge Kerle und ich habe gesagt, seid ihr hier für Kanata? Und die so, ja. Ich sagte, alles klar, dann kommt mit. Und das Spiel ist ja nur für maximal 4 Spieler. Und wenn wir kurz durchzählen, 2, die wir noch nicht kannten, Henning, du und ich, sind 5. Also hast du gesagt, komm, dann halte ich mich raus, ziehe mich zurück und spielt ihr das mal, ich guck zu. Und die 2 Jungs, ist der, oh Gott, Basti und der Erik, die waren Tagesgäste. Die waren ganz große Exoten auf dieser Kobocon. Es waren halt tatsächlich 2 Jungs aus Halberstadt, die sich überlegt haben, hoch, es ist Sonntag, das Wetter ist schön, was macht man jetzt? Dann gesehen haben, oh, da gibt's was für Kobocon heißt, wir spielen gerne Brettspiele. Und sie scheinen auch häufig zu spielen, weil die sind auch super gut in die ganze Geschichte reingekommen und haben sich dessen angenommen. Und also sehr erfahrene Spieler auch. Und haben sich gedacht, komm, wir gehen mal hin, sind an die Tageskasse, haben sich ein Ticket gekauft, sind an den Infopoint gegangen, haben gefragt, ja, was steht an? Haben gesagt, bekommen Kanata. Und haben gesagt, alles klar, los geht's.
Ja, also mega coole Jungs, ja, auch beste Grüße, wenn sie vielleicht unseren Podcast heute hören, war wirklich ein Fest mit den beiden, hat extrem viel Spaß gemacht, allein ich habe nur neben dran gesessen, zugeguckt, habe aber ja trotzdem ein bisschen mit euch immer wieder geschnackt und das ein bisschen beobachtet von außen und so, war wirklich eine coole Nummer, hat mir extrem viel Spaß gemacht, hat mir gut gefallen.
Jetzt weiß ich nicht, wie viel wir von Kanata selbst noch erzählen wollen, weil es wird ja dazu eine Folge geben.
Ja, vielleicht wollen wir einfach kurz sagen, so was es für ein Spiel ist. Also ja, es ist ja so, ja, es ist so ein, also kooperativ natürlich, so ein Horror-Survival-Spiel, kann man sagen. Also ein bisschen Walking Dead als Brettspiel, kann man ja fast sagen. Also man spielt halt irgendwie einen Charakter. Die sind tatsächlich alle gleich, oder? Die haben nicht, sind alles gleich.
Die sind in ihrer Grundeinstellung so gleich, ja.
Genau. Und man startet halt auf so einer, ja, es ist ja so ein 3x2-Board. Also es hat den ganzen Tisch eingenommen. Und es ist schon sehr geiles, düsteres Artwork, so mit viel dunklem, leuchtendem Rot und Schwarz und ja, man muss quasi, eigentlich kannst du es besser erklären, weil du hast gespielt, aber so wie ich es verstanden habe, man muss quasi so ein bisschen über so einen Bereich exploren, hat verschiedene Gebäude, wo Cubes drauflegen, da muss man in den Gebäuden suchen und muss quasi 4 Gegenstände finden, um die Barrikade zu durchbrechen, um vor den Zombies zu fliehen. Und die Zombies spawnen halt so nach und nach und da muss man vor denen fliehen.
Genau, also de facto ist das Spielbrett ein Dorf und das Dorf ist mystisch abgeriegelt und man ist dort gefangen und man muss, wie du es gesagt hast, 4 Gegenstände finden, um diese Barrikaden zu durchbrechen. Und das fängt relativ simpel an und hat aber eine ganz cool aufgebaute Bedrohungsmechanik, die dann das Ganze natürlich mehr und mehr eskalieren lässt. Und ja, ich finde auch da, die Runde mit Henning, Basti und Erik hat super funktioniert. Die sind komplett eingestiegen in das Spiel, haben sich komplett drauf einlassen können auch. Wir haben ja die Regeln für uns erschlossen. Also es hat auch alles ein bisschen gedauert, war ein bisschen zerrig natürlich auch dadurch. Aber es hat super Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen oder mit den Männern. Ja, erwachsene Leute. Nee, aber hat super Spaß gemacht. Ähnlich wie diese Vantage-Runde. Weil sie sich halt einfach drauf eingelassen haben. Sie haben den Witz daran gefunden, der da drin steckt. Aber auch die Bedrohung erlebt, die da drin steckt. Und so hat sich das echt gut fluffig runtergespielt. Und wir haben eine komplette Runde geschafft zu spielen. Wie die ausgegangen ist, ich denke, darüber werden wir in einer extra Folge reden.
Ja, über das Spiel werden wir ja so oder so eine Folge machen. Da haben wir auch noch die Erweiterungen gekriegt und so eine Promo noch. Das werden wir auf jeden Fall auch testen für euch. Und also prinzipiell, also von der Table Presence her und so, ich finde, es sieht einfach großartig aus. Ich finde es ultra geil. Und es hat auch wirklich einige unique Twists. Es ist jetzt, also man kann glaube ich schon sagen, dass es von den Mechaniken schon jetzt nicht, es ist kein krass mechanisches Spiel, sondern es lebt halt eher so von den Stories, die du dir selbst baust und erlebst dadurch. Also das hat schon einige coole Twists und also ich meine, was man ja schon erwähnen kann, ist, dass man quasi von den Zombies versucht, immer wegzulaufen und dass wenn man aber quasi von einem Zombie erwischt wird und kann nicht fliehen, dass man dann selbst zum Zombie wird und dann gegen die Spieler spielt. So, ne, das kann man ja vielleicht schon mal sagen, dass das so eine Grundmechanik ist, die dann irgendwann passiert, wenn man eben ja vom Zombie erwischt wird.
Und das ist jetzt, kann man diskutieren, ob man das mag oder nicht. Aber so wandelt sich das Spiel halt von kooperativ über One versus Many, über kompetitiv wieder hin zu kooperativ. Was auch ganz interessanter Kniff ist, aber wie gesagt, wie man das findet, du musst es noch erleben, weil du hast es noch gar nicht erlebt, wie sich das anfühlt. Ich habe so ein bisschen eine Meinung, wie ich es finde nach einmal spielen. Das kann sich aber auch noch ändern. Werden wir sehen und werdet ihr in der Folge dann dazu hören.
Auf jeden Fall war es eine absolut epische Runde. Also es war super krass. Also allein dafür könnt ihr euch schon auf die Folge dann freuen, die irgendwann kommt.
Und also du hast es jetzt von außen gesehen, ich habe es erlebt. Man konnte auch von außen sehen, dass wir alle Spaß daran hatten, es zu spielen, oder?
Total, absolut. Jeder hat sich auch in seine, also das hat, es erzählt halt keine Story, ne? Es ist jetzt nicht so, dass du da krassen Flavortext hast und Buchseite um Buchseite liest, sondern du hast halt dieses Emergent Storytelling, ne? Du baust dir quasi deine eigene Geschichte und je mehr du dich in diese Aktionen und Situationen in dem Spiel reinversetzt, desto geiler fliegt es. Und das haben halt alle an dem Tisch megamäßig gemacht. Es war wirklich ein Fest, von außen zuzugucken.
Ja. Oh, es hat auch echt Gaudi gemacht. Und ähnlich wie diese, es war halt ein würdiger Abschluss. Es hat angefangen mit dieser Vantage-Runde am Freitag und hat aufgehört mit dieser Kanata-Runde am Sonntag. Und das war halt ein perfekter Rahmen, um alles dazwischen drin erlebt zu haben und erzählt zu haben. Okay, aber das war dann auch das Ende. Also das war dann 17 Uhr und wir wurden zum dritten Mal rausgekehrt, mehr oder weniger.
Ja, so ist es. Ja, dann, also wir haben ja dann noch kurz auch mit hier Benny gequatscht von Boardgame Raccoon, haben uns noch verabschiedet und dann sind wir unserer Dinge geharren, ne? Ich bin nach Hause gefahren, dann direkt von Halberstadt aus. Wir wohnen ja südlich von Darmstadt, knapp 4 Stunden auf dem Rückweg, auf dem Hinweg war es ein bisschen mehr, wegen Stau. Aber vielleicht wollen wir einfach noch so ein kurzes Fazit ziehen.
Ja, gerne. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich hatte es zu dir, glaube ich, auch schon öfters gesagt, dass ich war ein bisschen skeptisch, was die Erwartungen angeht an die KoboCon itself. Hab mir so ein bisschen gedacht, ja, okay, gucken wir mal, was es so wird und wir können vielleicht ein paar coole Spiele spielen, die wir beide jetzt schon auch länger mal geplant hatten zu spielen und so und vielleicht lernen wir noch ein paar nette Leute kennen und so. Mit der Erwartung bin ich quasi reingegangen und also die Erwartung wurde auf jeden Fall bei Weitem übertroffen. Vor allem, also das hängt natürlich auch mit der guten Orga zusammen. Also da nochmal ein riesengroßes Lob und Dankeschön an das komplette Kobo-Team, an alle Abiturienten, Abiturientinnen, die da mitgeholfen haben und auch an alle Verlage, die da waren. Das war einfach komplett eine runde Nummer. Großes Kompliment. Wirklich, das hat das wirklich nochmal zu einem wirklich besseren Erlebnis gemacht, die 3 Tage. Und dann die Menschen vor Ort haben natürlich dazu beigetragen. Also es war wirklich keiner dabei, wo ich so dachte, manchmal hat man das ja, ne? So gerade so bei so 150 Leuten, dass halt so 1-2 Leute dabei sind, wo du so denkst, ah nee, den brauche ich irgendwie nicht nochmal. Aber wir haben ja doch viele Leute kennengelernt auch und es waren wirklich alle ausnahmslos super nett und super offen und es haben, also ne, es haben sich auch einige Kontakte ergeben dadurch jetzt und so. Das hat natürlich dazu geführt, dass es nochmal zu einem cooleren Erlebnis wurde. Und was es für mich schon auch nochmal on top, so die Kirsche auf der Torte war halt, dass dann halt auch noch 5 wirklich super coole Verlage da waren, mit dem Marcel von dem Mayako, mit Dominik von Neon Hope, mit Benny von Boardgame Raccoon, Kevin von Gaia Games und Victor von Dungeons of Doria. Diese Gespräche waren halt auch einfach cool. Ja, das hat einfach enorm viel Spaß gemacht und so wie wir es uns zusammengestellt haben, hat es nicht ganz funktioniert. Aber genau so würde ich es, glaube ich, wieder machen. Also haben wir ja vorhin schon kurz gespoilert, dass, also KoboCon 2027 ja dann, ich bin auf jeden Fall wieder am Start und kann man ja schon sagen, ist wieder Pfingsten nächstes Jahr.
Genau. Und vielleicht werden wir sogar noch ein bisschen mehr eingebunden, als wir es jetzt schon waren. Da finden gerade ein paar Diskussionen statt. Nee, also ich habe den Punkten, die du gesagt hast, stimme ich vollumfänglich zu, bis auf einen. Ich glaube, ich würde es nächstes Jahr anders planen. Ich glaube, ich würde mir mehr Freiraum reinplanen und mich dann eher nochmal spontan in irgendwas, vielleicht auch in eine Spielrunde rein oder mich mehr auf ein Gespräch einlassen können. Weil ich fühlte mich an sich manchmal ein bisschen gehetzt, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand es an manchen Stellen auch irgendwie richtig und wichtig, weil Also klar, wir hätten jetzt auch 6,5 Stunden Wanted spielen können am Freitag, aber ich fand es dann schon auch gut, dass wir dann irgendwie nach 4,5 Stunden oder 4 Stunden irgendwie gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen Cut, oder dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, nachdem wir 1,5 Stunden den Prototypen von dem getestet haben, dass wir dann wieder was Neues gemacht haben und so. Ne, man kann ja dann auch vor Ort relativ flexibel nochmal agieren, ne, wie wir es mit Blood on the Clock Tower gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, wir canceln das jetzt und dafür machen wir dann das. Ja. Das geht ja auch. Und man wusste natürlich auch einiges vorher nicht. Ne? Man wusste nicht, wie viele Runden gibt es denn so, in die man sich noch so reinsneaken kann und so. Das haben wir ja jetzt schon gesehen, dass das durchaus easy ist.
Ja, ja, aber gerade dieser Freitag, beispielsweise meine Neon Hope Runde, war ja auch was Spontanes, was entstanden ist, weil ich mir da Freiraum hatte. Weil ehrlich gesagt, ich so ein bisschen als Backup bereit stand, falls sich nicht genug Leute für Max vs. Minion finden, um dann eure Runde aufzufüllen. Das war ja so ein bisschen der Grund, warum ich da komplett nichts gebucht habe. Und wir hatten ja noch ein paar andere Sachen, die ich hätte stattdessen machen können. Also wir hatten noch Astronauts, wir hatten, was war das mit Orbit?
Mission Orbit, nee, Critical Orbit Mission Control heißt es, glaube genau. Ich. Oder umgekehrt, Mission Control Critical Orbit.
Das hatten wir noch dabei für den Fall der Fälle. Also wir hatten noch so ein paar Fallback-Optionen für genau diese Freiräume und vielleicht dann tatsächlich so in die Richtung gehen, zwar die Spiele mitnehmen, aber sich vielleicht zu überlegen, ich guck mal, was sich ergibt. Wenn nicht, habe ich halt immer noch was ich spielen kann. So die Richtung gehen, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch genau richtig und vielleicht haben wir nächstes Jahr eh ganz andere Dinge zu tun, werden wir sehen. Aber das Geilste für mich waren einfach diese Begegnungen mit den Leuten, die Unterhaltungen, die man so geführt hat, einfach so die Geschichten, die man gehört hat, die Lebensläufe, denen man begegnet ist. Es war halt, wie du es gesagt hast, ausnahmslos jeder gut gelaunt und jeder hatte Bock auf die Tage und jeder hatte Spaß dran. Und auch von mir nochmal ein ganz großes Lob an diese Abiturienten. Die haben halt, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man gerade 18 ist und so ein bisschen diesen Abi-Nummer hinter sich hat. Man denkt, ah, man ist jetzt hier, man hat es jetzt geschafft, man ist jetzt, hat jetzt das Leben vor sich und so weiter. Und dann hockt man auf so einer komischen Convention und fängt an, Leute zu bedienen oder so. Aber die waren super nett, die waren, haben super engagiert, haben sich da eingebracht. Echt richtig großes Kompliment. Und ja, Matthias, ihr habt da super Schüler erzogen, mehr oder weniger, weil das ist ja auch Teil eurer Aufgabe. Wirklich super gemacht und die Location ist überragend. Ich hoffe, dass es dort bleiben kann.
Absolut, ja. Ja, wir haben ja jetzt auch über manche Sachen gar nicht gesprochen, ne? Man kann auch noch sagen, es gibt ja auch, wurde ja sogar auch eine Kinderbetreuung angeboten von der Jette, heißt sie, glaube ich, die ja auch Teil des Kobocon-Teams ist. Das wurde dann, jetzt nicht den ganzen Tag konntest du da deine Kinder abliefern, aber du kannst mit Kindern dahin, es gibt super viele Kinderspiele, dann kannst du deine Kinder mal für 2 Stunden in die Turnhalle schicken, dann können die da in der Kinderbetreuung sein, du kannst vielleicht mal was anderes spielen. Es gab einen großen Flohmarkt, wo du Spiele selbst auch verkaufen konntest oder auch kaufen konntest und so. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der da mal Bock drauf hat. Das war wirklich ein super cooles Erlebnis und auch von mir nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die da mitgewirkt haben.
Okay, dann könnten wir die Sache an der Stelle beenden. Nochmal danke an Matthias, dass du uns immer bestärkt hast, da auch zu kommen. Dass du auch auf uns zugegangen bist mit verschiedenen Themen und danke für die tolle Orga. Und an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt über die Con, über irgendwelche Spiele, die wir hier besprochen haben, über Verlage, wenn euch irgendwas interessiert, scheut euch nicht, fragt uns. Wie angedeutet, behaltet den Discord so ein bisschen im Blick für Gewinnspiele, die wir jetzt immer wieder einstreuen werden. Wir haben da so einen kleinen Fundus gekriegt und klein ist ein bisschen untertrieben und mir hat es so viel Spaß gemacht. Ich bin gerne wieder dabei und würde damit an dich übergeben für die letzten Worte.
Ja, habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Ja, ich denke, der Hinweis mit dem Discord war nochmal gut und wichtig. Da wird es ja einige Aktionen geben, nochmal in den nächsten Wochen. Auch da einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Benni von Board Game Raccoon, der uns hier wirklich Spielepaket an Spielepaket hat zukommen lassen, einfach, dass wir seine Spiele ein bisschen an den Mann bringen können, weil da hat man ja auch in der Board Game Raccoon Woche vor 2 Wochen dann schon auch so ein bisschen ja drüber berichtet, dass das einfach alles irgendwie coole Spiele sind, die alle irgendwelche uniken Twists haben. Also da könnt ihr euch freuen, kommt da auf den Discord und tretet mit uns und dem Rest der Community in Austausch, da freuen wir uns drauf. Und ja, hat mega Bock gemacht, war echt eine coole Convention, die ich so vor 2 Jahren, glaube ich, noch nicht auf dem Zettel hatte. Von daher bin ich wirklich froh, dass wir es dieses Jahr geschafft haben und könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt ein regelmäßiger Gast werden da auf der KoboCon. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr und dann machen wir einen Haken an die Folge und hoffen natürlich alle, dass ihr nächsten Montag wieder mit am Start seid und sagen bis dahin, ciao.